Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und herzlich willkommen bei Hört euch stark, unserem Elternpodcast. Heute mal wieder mit einem spannenden Thema. Ich sage das fast jedes Mal, aber es ist wirklich so, dass ich auch die meisten Themen von uns sehr spannend finde, und heute ist es vielleicht noch mal ein bisschen was Besonderes, weil es heute um kindliche Sexualität gehen wird, was ja ein Thema ist, was gerne mal mit Scham behaftet ist, über das man vielleicht nicht so gerne spricht und nicht so offen spricht wie über andere Themen, und darüber zu sprechen ist deswegen vielleicht umso wichtiger ist. Und bei mir zu Gast ist zum wiederholten Mal mein Kollege Frieder. Hallo Frieder.
Hallo Florian.
Findest du auch, dass es sich bei unserem Thema heute um ein besonderes Thema handelt?
Ja, du sprichst das gleich gut an. Das ist ein ganz besonderes Thema. Und es ist schon interessant, dass sobald es um Sexualität geht, das löst immer ganz andere Sachen aus als normalerweise. Sexualität ist natürlich ein sensibles Thema und vor allem kindliche Sexualität. Schön Thema. Ich sag mal, mein Eindruck ist, da herrscht schon bei vielen eine große Verunsicherung und auch eine Schwierigkeit, da wirklich drüber zu reden, weil halt jeder logischerweise denkt, okay, ich mache da eine Aussage dazu, und welche Aussage ist dazu okay, was geht, was finden die anderen komisch, wie finden die dann mich? Meiner Erfahrung nach löst es oft so ein Schweigen aus. Die Leute wollen gern von mir was hören, aber selber halten sie sich dann zurück, dazu Aussagen zu machen. Ja, ich denke, also ganz ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es eher kein so Thema ist, wo die Leute ständig drüber sich austauschen, über kindliche Sexualität, oder?
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, wir bekommen das bei uns in der Familie ganz gut hin, da einen total entspannten und offenen Umgang damit zu haben. Aber wenn es jetzt darum geht, dass im Gespräch zu thematisieren, dann spricht man ja ständig über seine Kinder als Eltern, gerade mit anderen Eltern. Aber das ist jetzt kein Thema, was natürlicherweise so im normalen Gespräch regelmäßig aufkommt.
Und wenn es dann halt, wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, dass Kinder dann irgendwas Sexuelles machen, ja, was ihre sexuelle Neugier da zeigen, dann ist es auch oft zwischen befreundeten Eltern plötzlich eine Hochspannung. Was hat das Kind gemacht? Also es wird ganz anders geguckt, ob ein Kind irgendwie sich um eine Berührung handelt und womöglich eine sexuell gefärbte Berührung, oder ob es einer im anderen, was weiß ich, die Schulter geboxt hat oder so. Also zumindest in dem, wie man drüber reden kann und was für eine Spannung das gleich auslöst. Ist ja auch klar, also ich denke, das ist so immer das, was ich unter dem Thema sehe, offene Gesellschaft, benenne ich das ja, in der wir das Glück haben zu leben, ja, eine Gesellschaft, die unheimlich viele Möglichkeiten bietet und wo du als Individuum auch ganz viele eigene Entscheidungen treffen kannst. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass, das heißt, die Normen sind oft nicht so von vornherein festgelegt, und es ist nicht so, du bist nicht in einem engen Kasten von moralischen Normen drin, sondern du kannst selber dir überlegen, wie finde ich es gut, wie möchte ich es haben, und kannst viele Sachen selber entscheiden. Aber du musst es auch entscheiden, und deswegen weiß man natürlich auch nicht so ganz genau, wie würden das die anderen entscheiden, was finden die da gut und was finden die nicht so gut. Und um über so ein Thema oder über sowas gut reden zu können, brauchst du natürlich Leute, denen du vertraust, wo du auch dich mal traust, was offen zu sagen. Also ein Austausch mit guten Freunden oder überhaupt mit Freunden ist gut. Sobald es öffentlicher wird, wird es ganz schwierig, denke ich.
Und es ist ja auch einfach ein sensibles Thema. Wir wollen das ja auch gar nicht runterspielen. Bei der Sexualität geht's in den intimsten Lebensbereich von einem Menschen. Das ist natürlich sensibel, und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit auch total verständlich und natürlich, dass man besonders aufpassen möchte und vielleicht auch besonders unsicher ist.
Genau. Wir reden jetzt drüber.
Genau, weil drüber geredet werden muss natürlich trotzdem. Es ist ja nicht so, dass die kindliche Sexualität nicht existiert.
Im Gegenteil,
auch wenn das vielleicht die Elterngeneration vor uns noch so gelebt hat, als ob es das gar nicht gäbe. Aber es ist nicht so. Kinder sind quasi von Geburt an sexuelle Wesen, die neugierig sind und die da Erfahrungen machen, und die Neugier macht natürlich auch nicht vor dem Thema Halt.
Hier habe ich gelesen, die sexuelle Entwicklung des Menschen beginnt bereits vor der Geburt im Mutterleib, wenn sich beispielsweise die Geschlechtsorgane der ungeborenen Kinder herausbilden. Es fängt wirklich mit Beginn der Bildung des Körpers fängt an, dass auch Sexualität da ist. Es beginnt von Anfang an. Und was klar ist, ist, dass man eben unterscheiden muss. Kindliche Sexualität bedeutet natürlich, dass Kinder mit allen Sinnen den eigenen Körper und die Welt um sich herum wahrnehmen und entdecken. Also die Kinder, die fangen ja von Anfang an, die Welt mit ihrem Körper zu entdecken, ja. Also die, bei denen läuft ja, ja, bevor sie überhaupt etwas begreifen können mit den Händen, begreifen sie es mit dem Mund, ja. Also das heißt, sie nehmen die Umwelt zunächst mal vor allem über den Mund wahr, der ist ein ganz wichtiges Organ, und dann auch über die Haut natürlich, saugen an der Brust oder Flasche, nuckeln am Schnuller, Gegenständen, Finger. Und die Zärtlichkeit, die sie da wahrnehmen, das nehmen sie mit, das ist auch eine lustvolle Erfahrung, das finden sie schön. Und natürlich bedeutet das auch ganz viel für ihre, wie sie sich fühlen dann, also dass sie sich geborgen und sicher fühlen.
Mhm. Und du hast in unserem Vorgespräch was gesagt, das fand ich total wichtig, um zu begreifen, wie Kinder ihre Umwelt wahrnehmen, nämlich dass es diese Unterscheidung gar nicht gibt. Dass ein großer Unterschied zwischen erwachsener und kindlicher Sexualität ist, ist, dass in der Selbstwahrnehmung von einem Kind diese Unterscheidung gar nicht existiert. Also die nehmen halt ihre Umwelt wahr, und ob jetzt eine Berührung, also ob das jetzt was Sexuelles hat oder nicht, den Unterschied gibt es ja bei einem Kind jetzt erstmal nicht, weil es das Verständnis dafür noch gar nicht gibt. Die sind einfach auf alles neugierig.
Genau.
Und haben Empfindungen, gute oder schlechte.
Genau. Und gerade nach unserem Vorgespräch auch nochmal Gedanken gemacht, und ich habe gedacht, dass manche Erwachsene ja so die Vorstellung haben, Kinder sind harmlos. Ja. Ich denke schon, dass es vielleicht in manchen Zeiten und auch bei manchen Menschen so die Vorstellung ist, deswegen so, Kinder sind harmlos, die haben doch gar keine Sexualität. Ja, also harmlos in diesem Sinne. Und die dann eher schon, wenn sie plötzlich merken, Kinder empfinden Lust oder Kinder berühren ihre Genitalien und empfinden dabei Lust, dann sind die zuerst mal schockiert. Und ich habe auch schon erlebt, selbst in der Beratung, dass natürlich Leute kommen zu mir und sagen, ist das normal oder hat mein Kind eine Störung oder ist das, auch wenn es Leute von außen sehen, ist das ein schlimmes Anzeichen für was? Ja, läuft da was falsch in der Familie oder irgendwas? Also das löst gleich ganz viel aus. Und darin steckt ja immer die Vorstellung, ja, Kinder sind doch harmlos, die haben doch nichts mit Sexualität am Hut. Und wenn man natürlich einfach einem klar ist, dass Kinder von Anfang an sexuelle Wesen sind, dann wird einem auch klar, dass das genau das, was du sagst, der Unterschied ist. Natürlich sind Kinder insofern eben harmlos, wie du es gerade beschrieben hast, die machen einfach keinen Unterschied. Ob die jetzt im Matsch matschen oder mit einer Knete kneten oder Mama und Papa dem Kind über die Haare streicheln und das Kind das spürt, oder ob es gestreichelt wird oder geschmust wird oder geküsst wird oder ob sie ihre Genitalien berühren, die finden schöne Berührungen einfach schön. Und empfinden da dieses körperliche, schöne Gefühl und dieses Lustgefühl, was man dabei empfinden kann. Das ist logisch, das ist unser Erwachsenendenken. Wir denken von der Erwachsenensexualität aus. Die ist zielgerichtet, die hat oft ganz viel mit Genitalien zu tun, mit Erregung, mit Befriedigung vor allem. Verlangen, Befriedigung dieses Verlangens. Das ist der Unterschied. Ja.
Und es gibt natürlich aber auch die Neugierde gegenüber Unterschieden zum Beispiel.
Naja, das
sieht jetzt anders aus als ich.
Man kann sich das ja angucken. Eigentlich ist es so, dass mit jedem Entwicklungsfortschritt, den das Kind macht, alles, was es kann, ist es in der Lage, neue Sachen zu machen und sich für neue Sachen zu interessieren. Und Neugierde ist eine Antriebsfeder, eine Motivation, ein Bedürfnis des Menschen, neue Sachen zu entdecken. Und Menschen interessieren sich einfach für neue Sachen. Deswegen ist sexuelle Neugier einfach etwas, was auch von Anfang an bei Kindern da ist. Also für alles, was halt mit Körper zu tun hat. Und wenn man sich die Entwicklung mal so durchguckt, am Anfang ist es klar, da wird alles in den Mund gesteckt. Da ist das halt der Ausdruck der Neugier. Und ich meine, so aus Elternsicht oder aus Erwachsenensicht ist das ja ganz unproblematisch, weil dass das Kind mit dem Mund alles berührt, okay, man schützt davor, dass es nicht den Boden alles ableckt und sich keine Keime holt oder so, aber man findet es ja vollkommen okay. Und auch wenn dann die Kinder irgendwann kommt dann die Hand ins Spiel, Hand-Auge-Koordination ist dann ja so ein Meilenstein, dass die Kinder da mehr Fähigkeiten haben, dann nehmen sie halt alles in die Hand und stecken sie es dann aber auch wieder gleich in den Mund. Und irgendwann können sie dann wirklich mit den Händen Sachen angucken und es ist dann wirklich zu beobachten, wenn sie dann langsam stehen können, dass sie einfach auch dann mehr in der Lage sind, den eigenen Körper anzugucken und ihre verschiedenen Körperzonen überhaupt zu entdecken. Und die merken dann, dass man eben auch, wie man Lustgefühle kriegen kann über verschiedene Sachen, Genitalien, dass die besonders empfindlich sind oder dass es Lustgefühle macht, Stuhlgang festzuhalten und rauszudrücken. Wenn sie dann älter werden, dann kriegen sie natürlich auch mit, okay, ich bin ich und oder das ist ja dann so im Laufe des zweiten Lebensjahres, dass so die Ich-Andere-Unterscheidung dann möglich wird. Und je ausgeprägter das ist, das Bewusstsein, dass es da die anderen gibt, desto mehr interessiert man sich natürlich auch für die anderen. Und dann fangen sie an, ihr eigenes zeigen zu wollen. Kommt dann sowas wie so eine Zeigelust, also dass sie auch ihre Ausscheidung zeigen wollen und sich zeigen wollen, nackt. Und dann fangen sie natürlich auch an zu vergleichen, ja. Wie sehen andere aus? Und gucken sich dann, was weiß ich, die Eltern an, falls sie die mal irgendwann nackt zu sehen kriegen. Ja, wie sehen die aus? Und wollen sie vielleicht berühren oder so? So geht's halt immer weiter. Um das genau zu sehen, natürlich dann in später, oder was heißt später im Alter, aber mit der Zeit dann halt, wenn sie in der Lage sind, wirklich mit anderen ein Stück weit Freundschaften zu schließen oder mit anderen richtig zu interagieren, dann kommen natürlich auch die berühmten Doktorspiele. Also dass man halt, wie nennt sich das so schön, Körpererkundungsspiele mit Gleichaltrigen, ja. Die kommen dann natürlich. Was ja spannend ist, ist, dass sie die ganzen Sachen am Anfang natürlich für die Außenwelt auch noch recht unproblematisch ist, wie soll ich drauf reagieren. Mit der Zeit wird in manchen Situationen dann vielleicht die Frage, wie reagiere ich jetzt darauf, wenn mein Kind mich da berühren will? Mhm. Und das ist dann nicht mehr ganz so leicht zu beantworten. Und das merken die Kinder natürlich auch. Die merken, das Thema ist für Erwachsene ein Thema, ein sensibles Thema. Die Kinder können das natürlich nicht so benennen, aber sie merken das.
Mhm. Spätestens dann beginnt diese Unterscheidung.
Ja, und dann beginnt es auch so, dass die Kinder natürlich, die stellen ja auch Fragen dazu. Und irgendwann, wenn sie merken, die Außenwelt hat da ein Problem damit, die Fragen so leicht zu beantworten, dann kann es auch sein, dass die Fragen oder die Wörter, die man sagt, provokativ werden und dass die Kinder die Eltern da herausfordern. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es für die Kinder das Tollste ist, auch noch in späterem Alter Popo-Kaka-Witze zu machen. Also allein schon die Wörter. Ja, wirklich, das löst immer Begeisterung aus, auch schon bei älteren Kindern, dass die dann, wenn sie die Wörter aussprechen, das finden die einfach klasse. Weil sie genau wissen, das ist was, das sind so spannende Wörter. Das ist eine Provokation.
Damit kriege ich eine Reaktion.
Mhm, genau.
Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, dass man bei dem eigenen Erkunden des Körpers und allem, was dazugehört, erstmal total entspannt sein darf und auch sollte.
Naja, sexuelle Neugier gehört einfach von Anfang an dazu und auch dieses Körper erkunden, also deswegen auch Körper anderer erkunden wollen, dass Kinder da neugierig sind oder auch, dass Kinder einfach sich selbst stimulieren und auch selbst da Lust empfinden und da hier in meiner Fachzeitschrift lese ich sechstes Jahr kindliche Selbstbefriedigung ist weit verbreitet. Mhm. Ja, Manipulationen und Handlungen, die mit Lust und Erregung einhergehen. Also das heißt, aber es ist auch schon bei kleineren Kindern da natürlich. Nur wird's das Bewusstsein, dass man Kinder das bewusst einsetzen und mehr wissen, das macht Spaß. Das Bewusstsein dafür, das entwickelt sich natürlich im Laufe dieser Jahre, der ersten. Ja. Mhm.
Und dann kommt eben mit der Zeit auch das interaktive, also die interaktive Komponente dazu, nenne ich es mal, dass also man nicht mehr nur sich selbst erforscht, sondern auch die Neugierde hat auf andere Menschen. Und wenn viele Eltern vielleicht mit dem eigenen Erforschen noch total entspannt umgehen können, setzt oft spätestens dann die Unsicherheit ein. Was darf ich da zulassen? Wie sollte ich darauf reagieren? Mache ich da was kaputt, wenn ich nicht reagiere? Mache ich was kaputt, wenn ich reagiere? Ich glaube, spätestens da ist die Unsicherheit sehr verbreitet.
Genau. Wichtig ist hier ja zu überlegen, in welcher Welt wir leben. Also unseren äußeren Bezugsrahmen auch auf unsere Sexualmoral hin. Weil wir leben ja nicht einzeln als Individuen für uns selber, sondern wir leben in einer bestimmten Zeit, wo bestimmte Sachen als okay gelten und andere als nicht okay gelten. Und das unterscheidet sich ja auch noch von Region zu Region, wo was okay gefunden wird und wo nicht. Ja. Unsere Sexualmoral, soweit eine offene Sexualmoral ist, die in Richtung sexuelle Selbstbestimmung hinlaufen soll. Ja, dass man Menschen dazu befähigt, selbstverantwortlich mit sich und respektvoll mit anderen umzugehen. Ich sage mal so, wenn man es mal aus psychologischer Perspektive sieht, man will natürlich eine gesunde Person als Eltern. Man will nachher eine gesunde Person haben. Und die Voraussetzung für eine gesunde Sexualität, die besteht darin, dass die Person gesund ist. Und zu Gesundheit gehört in Bezug auf Sexualität natürlich nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern gehört dazu, dass sie in erster Linie mal ein positives Selbstbild hat, dass eine Person selbstbewusst ist und sich selber auch okay findet. Und zu diesem positiven Selbstbild gehört natürlich ganz wichtig das positive Körperbild dazu. Also mein Körper ist okay. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Um dies zu fördern, ist natürlich die Frage, wie macht man das am geschicktesten? Was macht man als Eltern, damit ein Kind ein positives Körperbild hat? Und wenn man es mal vom Gegenteil her anguckt, bin ich natürlich bei jeder Sache, wo mein Kind irgendwie seinen Körper entdeckt, gleich erschrecke und sage, nein, nicht und bloß nicht und hör auf und ist verboten. Das wäre nach unserer Vorstellung natürlich so, dass man dann als Kind merken würde, Körper, alles was mit Körper zusammenhängt, ist schlecht. Ja, und ich denke, das war auch in unserer Kultur vor einiger Zeit noch relativ verbreitet, dass viele Sachen vom Körper einfach was ganz Schlechtes waren. Und inzwischen ist mir eher dazu gekommen, dass man sagt, nee, das ist alles okay, das ist okay, wenn du deinen Körper entdeckst, das ist gut. Also das heißt, die Botschaft an Eltern ist dann ja, reagiert positiv drauf, ja, geht da gelassen damit um und das Kind soll lernen, ja, es ist okay, mein Körper ist okay, wenn das mir Lust macht, dass du Lust dabei hast, dich zu berühren, das ist okay. Das andere für eine gesunde Sexualität, was auch wichtig ist für die Person, ist natürlich eine Beziehungsfähigkeit, also dass ich mit den anderen gut umgehen kann und dass ich auch respektvoll mit den anderen auch umgehen kann. Da sind wir ja auch schon dann bei dem Thema, wo es jetzt darum geht, wo sind eigentlich die Grenzen für diese positive Reaktion? Weil das ist ja der eigentlich kritische Punkt. Das fragen sich ja alle. Also ich glaube, viele würden mir da jetzt leicht zustimmen und sagen, ja, wenn das Kind was schön findet, dann reagiere ich da auch positiv drauf. Nur es gibt doch auch irgendwo auch Grenzen, wo ich nicht mitmachen kann oder wo ich Stopp sagen muss. Das sage ich auch, ja. Es gibt diese Balance zwischen der auf der einen Seite zu sagen, okay, du bist so, wie du bist, vollkommen okay, dein Körper ist okay, dass du Berührungen schön findest, ist okay, dass du Lust empfindest, ist okay, deine Neugier ist okay und ich muss ihm gleichzeitig zeigen, hier ist eine Grenze.
Mhm. Und wo ist denn die Grenze? Ja, die ist natürlich also, bei jedem Menschen individuell woanders, aber wo ist denn so nach unserem Verständnis, wie wir es jetzt hier gerade dargestellt haben, wo ist denn die gesunde Grenze?
Das Ziel ist natürlich, dass wir hier respektvoll miteinander umgehen. Die Frage ist natürlich, sobald zwei miteinander zusammen sind, wo ist da die Grenze? Das ist so eine spannende Frage. Und ich habe für mich das eigentlich in so wie so drei Grundregeln für mich so aufgestellt. Das eine ist die Respektregel, beziehungsweise umgekehrt, negativ formuliert wäre es die Übergriffsregel. Also, man kann sich nämlich fragen, okay, was wäre denn nicht okay? Wo ist die Grenze eindeutig da? Wenn man sich so eine Regel überlegt, am leichtesten, es gibt ja da ein Ich und ein Du, und deswegen, wenn man das aus der Ich-Perspektive formuliert, kann man sagen, nicht okay ist es dann, ich bin überlegen, ja, dir jetzt, und zwinge dich dazu oder mache dir irgendwie Druck, obwohl du jetzt gerade schwächer bist aus irgendwelchen Gründen, etwas zu tun, was nur mir Spaß macht, auch wenn es dir überhaupt nicht gefällt oder deine Bedürfnisse überhaupt nicht entspricht. Das ist so die Regel. Also da steckt ja drin, ich bin überlegen. Also es gibt ein Machtgefälle zwischen uns. Also einer ist dem anderen überlegen, ob ich jetzt älter bin als du oder stärker, ist ja egal. Oder bei Kindern, ob sie entwicklungsmäßig einfach fitter sind und die anderen ganz gut zu was überreden können. Und dann kommt eben das dazu, ich zwinge dich, also ich nütze diese Macht aus durch irgendwas, entweder durch Androhung von Gewalt oder durch das, dass ich weiß, du hast mich gern und du wirst alles für mich tun. Und deswegen bin ich dir überlegen, weil ich quasi die Beziehungsmacht, die ich über dich habe, ausnützen kann. Oder ich kann einfach gut dich überreden, ja, weil du noch klein bist, was weiß ich, wenn ich ein 5-jähriges Kind bin und du bist ein 3-jähriges Kind, dann glaubst du mir noch alles. Dann verrede ich dich schnell zu was und du denkst, ja, das wird schon okay sein. Also auf die Weise zwinge ich dich als Stärkerer, obwohl du schwächer bist, dazu etwas zu tun, wo du gar nicht auf die Idee gekommen wärst. Das ist eben das, dieses, es entspricht nur meinem Bedürfnis, meinem Spaß. Ich will was davon haben. Und es ist womöglich total gegen deine Bedürfnisse. Das ist die Definition für mich so von Übergriff. Und das ist natürlich auch die Grenze, wo man sagen kann, das ist nicht okay. Ja. Und deswegen, wenn in den verschiedenen Bereichen, also jetzt, wenn man sich überlegt, man ist Eltern und kriegt mit, dass mein Kind oder ein Kind bei einem anderen etwas so macht, dann also Kinder müssen das lernen, dass es diese Regel gibt und dass es erst okay ist, ja, wenn das Kind sagen kann, okay, wir beide sind gleich stark. Das, was wir machen, es gefällt uns beiden. Wir lassen jeweils dem anderen die Wahl. Und wenn jemand dann merkt, nee, es gefällt mir doch nicht, dann kannst du die Entscheidung auch zurücknehmen. Also nicht mitgefangen, mitgehangen, sondern ich kann auch Stopp sagen. Also diese Stopp-Regel gilt auch. Also so, wenn Kinder, jetzt konkret bezogen, wenn man mitkriegt, dass Kinder irgendwie sich erkunden, dann muss halt das gewahrt sein, dass die Kinder beide wirklich was machen, was ihnen beiden gefällt. Und auf die Weise sollte man auch mit den Kindern reden, dass man sagt, okay, lässt dem anderen die Wahl, ja, und die Entscheidungen können auch zurückgenommen werden. Und du respektierst, wenn es dem anderen nicht gefällt, ja. Also wenn der andere Stopp sagt, dann hörst du auch da auf. Und ganz wichtig, du traust dich auch Nein zu sagen. Das ist natürlich eine Fähigkeit, die in der Erziehung ja grundlegend ganz wichtig ist. Kinder lernen auch, sich da abzugrenzen und sich wirklich zu trauen, Nein zu sagen. Also wenn andere sagen, mal mit, und ich spüre, dass mir was nicht gefällt, dass ich mich dann auch traue, Nein zu sagen und nicht einfach mitmache, weil ich denke, ich müsste mitmachen. Da kommt wieder dieses positive Selbstbild und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen rein und auch dieses positive Körpergefühl. Kinder oder Menschen, die sich trauen und die selbstbewusst genug sind, um zu sagen, ja, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann nehme ich das auch ernst, dass ich es habe und ich darf das auch sagen, nein, das will ich nicht, das gefällt mir nicht. Die trauen sich dann, die können sich da auch gut abgrenzen.
Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja so die klassische Consent-Definition, wie sie natürlich auch für Erwachsene gilt und wie sie ja eigentlich auch für jeden Umgang gilt, den Menschen miteinander haben. Genau. Also meine Freiheit hört da auf, wo deine beginnt.
Ja.
Und vielleicht muss man den, wenn es in den Körper und in das Sexuelle reingeht, noch ein bisschen enger fassen, als man das vielleicht bei anderen Themen muss. Also wenn jetzt das eine Kind das andere überredet, dass man jetzt mit den Autos spielt, statt radeln zu gehen, dann kann ich da jetzt erstmal nichts Schlimmes dran erkennen. ein Überreden, wenn es um den eigenen Körper geht, würde mir jetzt schon zu weit gehen. Und ja. Da wäre es mir wichtig, die Grenze nochmal eins früher zu ziehen. So, das Überreden ist dann auch schon nicht mehr okay, weil das eben schon in ein Bedrängen münden kann. Und da beginnt dann bereits früher die eigene Selbstbestimmung.
Und dadurch, dass es natürlich so ein sensibler Bereich ist, denke ich, ist man da ja auch vorsichtiger. Also glaube ich automatisch,
ja,
dass man natürlich darauf achtet, dass man vielleicht noch mehr drauf guckt, kann ein Kind sich denn wirklich wehren oder nicht? Also wenn es jetzt um das Auto oder das spielen wir jetzt mit der Holzeisenbahn oder den Matchbox-Autos, da passiert nichts, wenn ein Kind sich durchsetzt. Aber wenn es um so körperliche Sachen geht, da ist es natürlich so ein sensibler Bereich, dass man einfach vorsichtiger ist und genauer hinguckt, sicher, kann ein Kind sich da wirklich dagegen wehren oder es lässt sich da auch leicht zu was zwingen.
Mhm. Drum ist das Machtgefälle ganz wichtig eben zu beachten, dass das nicht ausgenutzt wird, egal in welcher Form es existieren mag.
Ja.
Und den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, fand ich auch noch sehr, sehr wichtig, das würde ich auch gerne nochmal betonen, dass ich nur dann eine Entscheidung treffen kann, was meinen Körper angeht, wenn ich dieses positive Körpergefühl und dieses offene Körperbewusstsein habe. Weil wenn ich das nicht habe, wenn ich es bereits gewohnt bin, dass der Körper ein Tabu ist, über das man nicht spricht, das man nicht thematisiert, das man im Verborgenen macht, dann bin ich als Kind natürlich auch viel mehr in der Gefahr, in so eine Situation zu geraten, dass eben was heimlich geschieht.
Wenn du dich traust, das dir klar zu machen und da offen dafür bist, dazu gehört es auch, das überhaupt mal offen zu machen.
Mhm. Ja, und wenn ich es gewohnt bin, dass Themen, die meinen Körper betreffen, als unangenehm wahrgenommen werden, dann habe ich ja auch nicht das Gespür dafür, wenn es unangenehm wird. Also ja, wenn es mir persönlich
kann ich
unangenehm
den Unterschied
ist.
Gar nicht spüren.
Richtig, genau, ja, ja.
Deswegen machen wir auch, wenn wir in so Grundschulklassen machen wir so Projekte zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Und da ist ja das Erste, da fangen wir immer mit den Gefühlen an. Also dass Kinder ihre Gefühle wahrnehmen können und benennen können. Überhaupt mal schon spüren, was sie angenehm, was sie unangenehm finden. Das ist die Grundfähigkeit, die da dazugehört. Und dass sie auch dann merken, welche Berührungen sind angenehm und welche sind unangenehm und von was hängt denn das alles ab, auch ob Berührungen angenehm oder unangenehm sind.
Mhm.
Das Nächste ist natürlich, was dafür unheimlich hilfreich ist, da sich gut schützen zu können, ist, dass Kinder sich trauen, das auch zu benennen, dass sie eine Sprache dafür haben, also dass sie Begriffe haben, dass sie sich trauen, das Wort Penis oder Scheide zu sagen, wenn sie dann mal so weit sind, das sagen zu können, also je nachdem, welches Alter man sich vorstellt. Ich glaube, in Grundschulklassen ist das ja schon der Fall.
Klar, das ist Grundvoraussetzung, um dann gesunden Umgang damit zu erlernen. Ich muss darüber sprechen können, das heißt, ich brauche die Worte, ich brauche auch das Bewusstsein, dass es okay ist, darüber zu sprechen.
Und sie brauchen auch wirklich, die Kinder brauchen die Erlaubnis. Am besten ist natürlich, wenn ich mich traue, klar Nein zu sagen. Ja. Und aber überhaupt mal schon die Erlaubnis zu geben als Erwachsene, ja, wenn du dich bei Sachen ganz schlecht fühlst, dann ist es gut, wenn du dann Nein sagst. Das ist natürlich eine Sache, die brauchen Kinder zuerst auch. Und ich meine, da, wir sind ja beide Eltern, wir wissen, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, die Kinder so zu Selbstbewusstsein zu erziehen, weil die dann natürlich auch bei allem Möglichen Nein sagen, das ist ja nicht so kontrolliert, dass die nur bei den Sachen Nein sagen, wo wir es wollen, sondern die sagen dann auch bei vielen Sachen Nein, die sie halt auch nicht wollen, wo wir denken, das könnten sie aber tun. Also das ist der Nachteil an dem Selbstbewusstsein. Wir wollen sie natürlich genau dazu erziehen. Er sagt Nein und vor allem, wenn es was ist, was in den Extremsituationen, wo es eben wirklich schlimme Sachen sind, also wo es in den Bereich Missbrauch geht, wo Erwachsene mit Kindern Sachen machen, die nicht okay sind, da ist natürlich unter aller Hoffnung, dass unsere Kinder dann selbstbewusst genug sind, sofort das auch Erwachsenen zu erzählen und zu sagen und sich trauen zu sagen, da war was nicht okay ist und wir dann helfen können und die Situation da beenden können.
Ja, und das ist ja auch eine ganz wichtige Unterscheidung, dass die Kinder wissen, es ist völlig okay, was nicht weiter zu sagen. Du musst uns nicht alles sagen, was du tust. Du darfst deine Privatsphäre wahren. Aber was nicht okay ist, ist zum Stillschweigen gezwungen oder überredet zu werden. dass
oder
man,
andere dazu zu
dass
reden,
der andere sagt, natürlich. Ja, genau, dass der andere sagt, so, das ist aber unser Geheimnis, das sagst du niemand. Mhm. Wenn ich mich damit schlecht fühle, dann ist es eben kein Geheimnis, sondern ja. Dann darf ich und dann muss ich das weitergeben, weil ein Geheimnis, mit dem man sich schlecht fühlt, ist kein Geheimnis, das man halten sollte.
Was man sehen muss, ist, dass dieses mit den Geheimnissen und mit den, wie soll ich sagen, mit den Übergriffen, bei denen geht's nicht um die sexuelle Neugier so wirklich. Also das kann man schon klar trennen. Also ich sag mal, wenn ein Mensch oder ein Kind in dem Falle vom anderen so Sachen will, dann geht's da immer um die Macht, also um Ausnutzung von Macht und solche Sachen. Hat dann meistens wenig mit der sexuellen Neugier zu tun. Die sexuelle Neugier ist ja genau dadurch ausgezeichnet, dass Kinder da unbefangen sind und halt mal ausprobieren wollen und was sehen wollen oder so. Es gibt ja die zweite große Regel ist natürlich die, sag ich mal, Gefahrenregel. Ja, also das ist einfach was, kann man abhaken, bei sexuellen Handlungen genauso wie bei allen anderen Handlungen, würde ich mal sagen. Das ist nichts, was auf Sexualität beschränkt ist, aber die Regel nichts Gefährliches machen.
Auf jeden Fall, das Thema macht nichts Gefährliches, das kannst du meinen Jungs gerne mal nahelegen. Das wird wenig Früchte tragen, aber es ist genauso, wie du sagst, dass wir das so machen. Das Gefährliche kann man nicht ausschließen und im Bereich der Körpererkundung gelten im Grunde die gleichen Regeln wie überall sonst, eben mit ein paar Zusätzen. Ne?
Und das siehst ist du mal für die Zweischneidigkeit von der Erziehung zu mutigen, selbstbewussten Menschen, gell? Weil das ist das, man will immer mutige Kinder haben. Nur Mut heißt auch, die gehen Risiko ein und machen mal gefährliche Sachen.
Ja.
Insofern, das steht unter Vorteil von Angst.
Ja, die Unterscheidung ist so einem Kind vielleicht auch gerade gar nicht klar. So, bin ich jetzt mutig, weil ich mit dem Fahrrad über die Rampe springe und bin ich mutig, weil ich mir eine Erbse ins Ohr stecke? Das ist ja vielleicht erstmal die gleiche Art von Mut, aber diese Unterscheidung zu verstehen, das ist dann eben wieder unser Job als Eltern. Und darum haben wir eben auch diese Regel, macht, was ihr wollt, aber Gegenstände und Körperöffnungen, das lassen wir einfach weg.
Ja, das ist deswegen grundsätzlich ist gut, das so klar auszusprechen als konkrete Regel.
Ja.
Ich denke, wenn es um das Thema Grenzen geht, dann gibt es noch so eine, mich ist das so, ich habe das als dritte Regel mir definiert oder mir überlegt und ich verwende da immer das Wort Anstand. Ja. Anstand ist ja so ein bisschen so ein fast sehr altmodisches Wort beinahe schon.
Ja.
Ich finde es aber wichtig, genau das zu verwenden, weil es dreht sich ja darum, wir reden jetzt immer nur über die beiden Kinder in dem Falle oder die beiden Menschen, die miteinander was machen und dann der Respekt vor dem anderen. Ja, und die sind ja aber nicht zu zweit, sondern die sind immer in irgendeiner bestimmten Situation. Diese Situation, da sind irgendwie die anderen mit dabei oder auch nicht dabei. Ja, aber das geht darum, so, wie ist das für die anderen? Was sagen die anderen dazu?
Gib mir ein Beispiel.
Beispielsweise, wenn jetzt ein Kindergartenkind entdeckt hat, dass es schön ist, sich zwischen den Beinen zu massieren. Ja? Und die jetzt einen Ruheraum haben, zum Beispiel. Und in dem Ruheraum das Kind in der Ecke liegt und gemütlich sich da zwischen den Beinen massiert. Dann ist ja die Frage, was sagt jetzt die Umwelt dazu? Was sagen die anderen dazu? Ja, und dann, das denke ich, da müssen die anderen sich dann eben überlegen, was finden wir anständig und was finden wir nicht anständig? Was Anstand bedeutet nur, was passt jetzt für uns in diese Situation, in unseren Rahmen? Ja, ich weiß, dass es Einrichtungen gibt, die sagen, ja, okay, bei uns ist das da in so einem Ruheraum, wenn es niemand anders stört, dann können die Kinder das schon machen. Andersrum gesagt, wir kriegen es, höre ich immer, man kriegt es auch gar nicht weg. Also wenn man Kindern Nein sagt, die machen es trotzdem, also es lässt sich gar so leicht kontrollieren dann. Andersrum, deswegen meine ich, das Beispiel wäre, wenn das Kind jetzt morgens im Morgenkreis da sitzt und sich zwischen den Beinen reibt, dann können die Erzieherinnen natürlich sagen, ja okay, diese Situation, das finden wir nicht gut, das stört einfach die anderen. Also da ist es so die Frage, was ist noch gut für die anderen dann? Ist das was Störendes oder nicht Störendes? Und ich denke, da gibt es natürlich viele Umgebungen und ich würde sagen, viele Kulturen, die da ganz unterschiedlich drauf reagieren. Und mit Kultur meine ich jetzt nicht die Kulturen als solche, sondern meine ich, jede Familie hat ihre eigenen Familienkultur. Und die einen finden vielleicht Nacktheit vollkommen okay und finden das gut, nackt in der Wohnung rumzulaufen, und die anderen finden es eher unangenehm oder schämen oder sind da nicht so offen, finden das einfach nicht toll. Und ich ermutige da auch alle immer zu sagen, ihr als andere dürft es schon auch definieren, in welcher Situation finden wir es okay und wo finden wir es nicht okay. Also wenn mein Kind dann ständig irgendwo beim Abendessen nackt rumsitzen will, dann darf ich ja sagen, das möchte ich aber nicht haben, zieh dir was an oder so. Also das finde ich, das darf auch von außen festgelegt werden. Also vor lauter Offenheit in Richtung sexuelle Entwicklung und sexuelle Neugier, wenn sehr schön, wenn zwei respektvoll was miteinander machen und nicht übergriffig sind, aber die Umwelt muss es ja nicht überall ertragen. Ja, also die können ja ins stille Kämmerlein gehen, aber die müssen nicht das in der Öffentlichkeit machen. Also da, das meine ich mit, es gibt immer automatisch einen Anstand, der von den anderen definiert wird, festgelegt wird. Da redet man nur meistens eben nicht drüber. Und genau deswegen, weil man nicht drüber redet und weil es da ganz viele verschiedene Kulturen in Anführungszeichen gibt, ist es auch so schwierig zu wissen, was ist denn eigentlich wo gerade anständig? Wie finden es die anderen noch okay oder nicht? Mhm. Das ist, finde ich, ein ganz schwieriges Thema, wo auch nicht so leicht drüber geredet wird. Und wenn man noch als Beispiel Kindergarten nimmt, allen Kindertageseinrichtungen wird es empfohlen, ein pädagogisches und auch sexualpädagogisches Konzept zu machen, wo sie im Team überlegen, unter Einbezug der Eltern noch, so dass alle sich darauf einstellen können, hier in dieser Einrichtung herrscht diese Kultur, so damit umzugehen. Wir regeln das so und wir regeln das anders. Ja, das ist für uns noch okay. Und mit dieser Form, wie gehen wir mit Berührungen um, zwischen Kindern, zwischen Erwachsenen und Kindern und so. Also da ist es gut, wenn Leute sich vorher darauf einstellen können, so handhaben wir das da so. Da kann man auch offen drüber reden dann.
Mhm. Ja, finde ich einen guten Punkt, dass man sich auch bewusst macht, dass vor lauter, ich möchte mein Kind ohne sexuelle Repression erziehen, dass das nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem wie in jedem anderen Lebensbereich auch Grenzen setzen darf.
Aber da habe ich wirklich schon oft Hemmungen erlebt. Also bei Leuten, die dann da sagen, ja, ich darf doch nicht, ich will es ja nicht jetzt einschränken. Ja, ist das gleich was Schlechtes und so? Wo ich sage, wie geht's denn Ihnen dabei? Finden Sie das jetzt so toll, wenn Sie gerade da irgendwie ein Lego spielen mit dem Kind und jetzt fängt es an, sich selbst zu befriedigen? Dann sagt man doch, hey, jetzt nicht. Ja, macht das sonst wann, aber ich habe jetzt spielen wir gerade miteinander, jetzt hat es gerade keinen Platz. Es ist okay, wenn dir das Spaß macht, aber ich möchte jetzt hier mit dir spielen.
Ja, wir essen nicht auf dem Sofa.
Da traut man sich auch zu sagen. Und nur bei dem Thema haben Leute dann plötzlich wahnsinnige Hemmungen, überhaupt noch auch auf ihre eigenen Grenzen zu achten. Auch Beispiel Eltern zum Beispiel. Auch Eltern können ja sagen, können spüren, was ist denn für meine eigenen Grenzen. Ja, da gilt es ja genauso, dass die sich trauen, Nein zu sagen und ihrem Kind zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Oder vielleicht die Berührung, die ist mir unangenehm. Das möchte ich nicht haben. Man darf ja auch sagen, ich will ja nicht nackt gesehen werden oder so. Das ist für mich die Sache, die hat einfach damit zu tun, das ist die Umwelt und in welcher Situation es war, es okay.
Tatsächlich super Punkt, dass auch da die Grenzen gesetzt werden dürfen und auch sollen. Vielleicht gibt es aber auch tatsächlich einen realen Unterschied, weil wenn ich jetzt meinem Kind sage, wir essen nicht auf dem Sofa, dann kommt mein Kind nicht auf die Idee, dass Essen was Schlechtes ist. In der Sexualität ist es vielleicht dann doch nochmal ein bisschen sensibler, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer darauf achten muss, dass das auch richtig ankommt beim Kind. So, nur weil du hier jetzt nicht nackt rumlaufen sollst oder dich hier nicht berühren, während wir am Essen sitzen oder Lego spielen, heißt das nicht, dass es was Schlechtes ist.
Dein Kind spürt da halt deine eigene Haltung und deine eigene Anspannung. Und wenn du natürlich da sehr angespannt bist, dann spürt es das ja auch raus. Und dann merkt es auch, okay, das ganze Körperliche ist was Komisches. Mhm. Und wenn du natürlich in diesem Sinne nicht so ein Problem damit hast und nur sagst, hey, das ist ja schon okay, aber jetzt nicht hier. Das spürt dein Kind natürlich auch, dass du den Unterschied machst. Ja, dann ist, wenn du in der Lage bist, das so zu sagen, dann ist das für dein Kind vielleicht gar keine andere Äußerung als das mit dem Essen. Aber das hängt von dir und deiner Anspannung ab. Und ich denke, auch da sollten natürlich Eltern gnädig mit sich selber sein. Also man kriegt es vielleicht nicht ganz so locker rüber. Ja, und ist ja auch die Realität dann, dass es natürlich ein Thema ist, was vielleicht Anspannung und Scham auslöst. Und es ist ja auch ein Thema, eben deswegen dieses Anstand. Kinder lernen ja auch, sich zu schämen. Ja, die lernen ja, dass es nicht überall okay ist. Als Erwachsener ist es ja auch verboten, einfach nackt über den Marktplatz zu springen. Meines Wissens, oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt kein Gesetz gegen Nacktheit.
Also jetzt, ich weiß ja nicht, ob man das, also das ist schon so, wenn ich richtig informiert bin, dass es, dass durchaus einfach sich nackt irgendwo in vollkommen unpassenden Gelegenheiten auszuziehen, das ist nicht erlaubt.
Die unpassende Gelegenheit ist es, die es macht, genau. Also wenn es niemanden stört, ist es nicht verboten, aber auf dem Marktplatz würde ich mal davon ausgehen, dass es nicht sehr gut ankommt. Und dann ist es auch nicht gestattet, weil es dann entweder das öffentliche Ärgernis oder eben die Nötigung ist.
Ja, klar. Wahrscheinlich ist das eben der Gesichtspunkt, dass du andere damit absichtlich störst, indem du dich präsentierst. Ja.
Genau. Es ist eben kontextabhängig. Das ist ja auch was, worüber wir sprechen, dass es wichtig ist zu verstehen, dass es kein Gut und Schlecht gibt, sondern es gibt nur ein Passend und Unpassend.
Genau.
So, ich darf nackt sein, ich darf mich berühren, ich darf andere berühren. Der Kontext ist entscheidend.
Welches Thema wir bisher noch vollkommen ausgelassen haben, ist natürlich diese Frage, wie rede ich überhaupt? Muss ich überhaupt mit meinen Kindern drüber reden oder wie rede ich überhaupt über Sexualität mit meinen Kindern? Muss ich denen da gleich was erzählen, damit die alles wissen und vorbereitet sind? Oder wie mache ich das eigentlich? Eltern sind oft auch unlocker, weil sie ja auch nicht gewöhnt sind, drüber zu sprechen. Und weil deswegen es gar nicht so einfach ist, wie rede ich denn überhaupt über Sexualität?
Ja.
Man hat ja da nicht automatisch eine Sprache dafür, wie rede ich jetzt kindgerecht darüber?
Ja, und ich glaube, wir sind auch die Generation Eltern, die da wirklich den Willen hat und auch den Anspruch, ein total offenes, natürliches Verhältnis zur Sexualität zu haben und das den Kindern auch zu vermitteln, sind aber tendenziell eine Generation, die noch nicht so aufgewachsen ist.
Das stimmt, ja.
Und da kann es dann natürlich gut sein, dass da der eigene Anspruch und die Fähigkeit so ein bisschen auseinanderdriften. Ne? Und man würde gerne, naja, aber man stellt fest, nee, ich bin doch nicht so locker, wie ich es gern wäre.
Es ist leichter, wenn du halt selber Erfahrung hast. Was hat mir gut getan? Wie hat man drüber geredet? Was war da okay? Wenn du die Erfahrung hast, also du sagst ja, wir haben es selber noch nicht erfahren und wollen es aber anders machen. Deswegen muss man sich sehr neu ausdenken. Das ist immer schwieriger. Und dann musst du zuerst mal selbst eine Sprache finden dafür. Was es einfacher macht, sind immer alle Hilfsmittel, denke ich. Also das habe ich schon verschiedentlich gehört, gerade bei den Vorträgen, wenn man so, die ich da zum Thema mal halte. Da sagen die TeilnehmerInnen immer, es war zum Beispiel sehr hilfreich, in die Bibliothek zu gehen, hat eine gesagt. Und da gibt's die tollsten Bilderbücher und die alles dermaßen klar benennen, wie ich mich selber ja nicht trauen würde, dass man das so ausspricht. Aber da steht alles drin und die Kinder hören sich das an und sind total neugierig und finden das spannend und können das auch gut hören und es vorliest oder wenn sie es selber lesen und stellen dann Fragen dazu. Und das ist überhaupt natürlich das Grundprinzip von dem Ganzen, die kindlichen Fragen. Also Kinder, wenn die Fragen haben, wenn das Familienklima offen genug ist, trauen die sich Sachen zu fragen. Also die Voraussetzung für die Fragen sind die Offenheit des Familienklimas, dass Kinder das Vertrauen haben, ich kann auch Fragen stellen, die ich so spannend finde oder meine Eltern halten das auch aus, so schwierige Fragen zu kriegen.
Und wenn man die Befürchtung hat, dass man dieses Klima so nicht ganz hinbekommt und dass es eben doch immer noch so ein Thema ist, dann helfen natürlich Hilfsmittel wie so ein Buch ungemein, um die Tür mal aufzumachen. Dann schaut man sich das gemeinsam an und liest das zusammen durch und dann hat man da schon mal so ein bisschen eine Grundlage geschaffen.
Genau. Dann hat man sich auch selber entlastet. Weil einfach, wenn man selber merkt, das ist jetzt nichts, wo ich so locker drüber reden kann, dann ist das eine super Variante, um das gut hinzukriegen.
Wenn die Fragen dann kommen, dann sind die ja der allerbeste Indikator dafür, was denn jetzt im Moment gerade angebracht ist und was das Kind jetzt braucht und wofür es in der Lage ist. Also
genau.
Ich glaube, das ist einfach immer die Antwort auf die Frage.
Ja.
Und wenn eine Frage kommt, wo kommen denn die Kinder her? Dann muss ich jetzt nicht mit Eisprung und Befruchtung einer Eizelle daherkommen im ersten Moment, sondern dann ist halt eben die klare und direkte Antwort, die wachsen in der Mama. Und wenn dann die nächste Frage kommt, wie kommen sie da rein, dann kann man das Gespräch ja weiterführen.
Genau, du erklärst das wunderschön am Beispiel. Man merkt, dass du direkt aus diesem, deine Kinder gerade in dem Alter sind, wo du das so richtig nah hast wahrscheinlich.
Und ja, wir haben tatsächlich sehr früh damit angefangen und da kamen auch schon früh Fragen, also sobald es darum ging, was man so für Körperteile hat und sobald man sich gefragt hat, wie bin ich eigentlich hier gelandet, kam das sehr früh und also es gab auch gar kein Aufklärungsgespräch, wie man das vielleicht selber noch so bekommen hat, wenn man überhaupt aufgeklärt wurde von den Eltern, dass man sich da einmal hinsetzt und sagt, so mein Kind, wir müssen dir was sagen.
Klar.
Das mit den Blümchen und den Bienchen funktioniert folgendermaßen. Das ist ja eigentlich Quatsch und mit keinem anderen Thema mache ich so.
Nee, klar.
Also ich setze mich ja auch nicht hin mit meinem Sohn und sage so, Elektrizität, da müssen wir jetzt einmal drüber sprechen und dann ist das Thema abgehakt. Das ist ja was, das kommt auf und wird je nach Entwicklungsstand und Neugierde des Kindes dann eben vertieft.
Genau. Und wenn du hast das schön am Beispiel erklärt, aber es ist klar, dass eben Kinder, wenn sie eine Frage stellen, auch reif genug für eine Antwort sind. Selbst wenn die Antwort du nicht so kindgerecht hinkriegst und vielleicht Sachen sagst, die das Kind nicht kapieren kann, weil du vielleicht unvorbereitet drauf bist und kurz mal von Eisprung reden würdest, dann interessiert dich das Kind einfach nicht oder es hört nur das, was es verstehen kann. Also es passiert ja auch nichts Tragisches, dass das Kind die Antwort nicht gescheit kapiert. Idealerweise gibt es natürlich die kindgerechte Antwort, mit dem das Kind dann zufrieden ist und merkt, ah ja, das war jetzt okay, auch die Frage zu stellen. Ich glaube, das ist die Hauptsache nochmal, das Kind merkt, das ist ein Thema, wo ich fragen darf und wo es okay ist, eine Frage zu stellen. Und klar, das hast du ja auch schon gesagt, mit dem Beispiel mit dem Eisprung, es kommt dem Kind nicht auf die Technik an. Und bei Sexualität sollte man auch nicht über die sexuellen Handlungen, das sexuelle Verhalten, wie das passiert und wie man das macht und was da wer macht, bedenken, sondern das, was man als Eltern beitragen kann bei Kindern, ist natürlich diese Gefühlsebene mit zu benennen immer. Also, dass es klar ist, wie fühlen die Leute sich und die, das macht denen, ist schön und die fühlen sich wohl und fühlen sich nahe und wie man es halt kindgerecht dann ausdrücken will.
Mhm. Ich glaube, dass das für ein Kind auch erstmal aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommt, oder? Also die Frage, wo komme ich her und wie bin ich entstanden, ist erstmal ziemlich weit weg von dem, wie funktioniert mein Körper und wie ist es, wenn ich mich berühre und berührt werde. Das läuft dann natürlich irgendwann zusammen, aber ich glaube, für so ein 3-, 4-, 5-, 6-Jähriges sind es erstmal zwei Themen, die man auch total gut getrennt voneinander behandeln kann.
Ja, ja. Genau. Ich meine, dann, wenn du das in der Bibliothek mit deinem Kind sitzt und das da ganz konkret die Bilder sieht, wie die mit Entstehung des Kindes und Sexualität und sexuellen Handlungen, da ist es ja vielleicht passend, dass man dann bei den Kindern dann noch diese Gefühlsebene anspricht. So stelle ich mir das vor. Da, wenn das Kind selber fragt, hat es eine ganz bestimmte Vorstellung gerade im Kopf und will was ganz Bestimmtes von dir wissen.
Ein Unterschied ist vielleicht auch noch, dass was jetzt das Körperliche, das Mechanische quasi, wie es funktioniert angeht, da kann ich ja auch locker warten, bis mein Kind auf mich zukommt oder bis es sich einfach natürlich ergibt oder Fragen kommen. Jetzt bei der sexuellen Selbstbestimmung muss ich natürlich schon selber aktiv werden, weil das sind vielleicht Themen, da kommt jetzt mein Kind nicht von alleine drauf, aber das ist wichtig, dass ich da von Anfang an altersgerechten Bewusstsein dafür schaffe, was eben gerade körperliche Autonomie angeht, dass mein Körper mir gehört und dass mich keiner auf eine Art berühren darf, wie ich das nicht möchte. Also diese ganzen Themen, die wir jetzt im ersten Teil von unserem Gespräch angesprochen haben, das muss man, glaube ich, schon deutlich unterscheiden. Da darf ich jetzt nicht warten, bis mein Kind zu mir kommt, sondern das ist Teil der normalen Erziehung,
ja,
dass ich
klar.
Einfach auch aktiv vermitteln muss.
Genau, das würde ich auch so sehen, dass einfach das Thema hier fürs Thema, da warte ich auf die Fragen und antworte auf die Fragen, die das Kind haben will und brauche dann nicht weiter, das Kind nicht weiter nachfragt, brauche ich auch nicht lange Erklärungen abgeben, ja. Während das Thema, andere Thema ist im Prinzip, dass ich Kind klar mache, wo sind die Grenzen. Das kann ich ja von Anfang an bei jeder Handlung machen. Was ist okay, was ist nicht okay? Das spürt mein Kind ja in jeder Reaktion von mir. Und das, was du meinst, ist ja, dass man da eben auch gerade dieses Thema, hey, mit dem Körper umgehen ist was Sensibles und da muss man vorsichtig sein und da ist Respekt genauso wichtig wie anderswo, aber noch besonders wichtig. Das muss man vielleicht direkt ansprechen dann.
Mhm.
Oder so hast du es auch gemeint.
Genau so habe ich es gemeint.
Dass man es eben nicht, dass man das selber im Kopf fahren muss, dass das die Kinder auch durchaus führen sollen. Von daher.
Es wird schnell knifflig bei dem Thema.
Mhm.
Selbst wenn man versucht, ganz unbefangen damit umzugehen und das vielleicht auch gut hinbekommt, trifft man halt doch immer noch auf die Umwelt.
Und es ist einfach nach wie vor bei jedem Satz so, dass man denkt, oh, kann man das so sagen? Oder habe ich jetzt schon wieder was gesagt auf die Schnelle, was doch nicht ganz so stimmt und was man nicht so sagen kann? Ist schon ein sensibles Thema. Wir waren gefangen.
Aber wir haben versucht und ich glaube, wir haben es auch geschafft, da ganz offen drüber zu sprechen und haben uns jetzt ja auch so ein bisschen im Gespräch an den drei Grundregeln entlang gehangelt. Die können wir vielleicht nochmal in kurzen Sätzen zusammenfassen. Das fand ich eigentlich total sinnvolle Grundlage, auf die man sich immer wieder besinnen kann, wenn Unsicherheit herrscht. Also der Konsens, den man auch in anderen Lebensbereichen kennt, nur vielleicht nochmal erweitert um den Aspekt des Überredens. Und bei der Gefahr haben wir es noch ergänzt um Gegenstände in Körperöffnungen, die einfach aus Sicherheitsgründen uneingeschränkt gültig sein darf bei Kindern. Und der Anstand ist dann das Zusammentreffen mit der Gesellschaft und mit den anderen. Ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man sich eben immer in einem sozialen Gefüge befindet und dass es wie bei allen anderen Tätigkeiten auch den richtigen und den ungeeigneten Raum dafür gibt.
Ja. Das hast du so schön zusammengefasst. Ich fand das klasse als Schlusswort.
Wunderbar, dann lassen wir es doch so stehen.
Okay.
Dann musst du jetzt auch die Verabschiedung machen.
Na, also vielen Dank fürs Gespräch, Florian. Hat mir richtig Spaß gemacht, wie immer.
Gleichfalls. Ja, Frieda, auch danke zurück an dich. Und wir hören uns bestimmt zum anderen Thema mal wieder.
Ja, genau.
Cool. Das war mal wieder Hört euch stark. Diesmal mit einem kniffligen, aber auch spannenden und essentiellen Thema. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.